Impuls, das Audiomagazin der Liebenzeller Mission. Predigten, Veranstaltungen und Specials weltweit am Leben dran. Impuls zum Nach- und Weiterdenken.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen heute Morgen geht. Frühlingsanfang. Und nach so einem langen und strengen Winter mag der eine noch gar nicht oder der andere noch gar nicht so recht vom Winterschlaf aufgewacht sein. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lang oder wie kurz Ihre Nacht war und wie müde Sie sind jetzt dann so einem Morgen. Das kann ja gut sein. Wenn wir an das Anspieldenken von diesem Impact-Team, da war die Morgenmüdigkeit schon sehr groß, die Frühstücke in der Regel sehr schlicht und einfach und auch sehr still. Man ist oft einfach körperlich müde. Aber es gibt auch so eine psychische Müdigkeit. Und ich glaube schon auch, dass so ein langer Winter, so viel Schnee, so viel Grübel und Grauer und alles so wenig Sonne, das schlägt sehr vielen einfach auch auf das Gemüt. Und neben der körperlichen Müdigkeit und einer psychischen Müdigkeit gesellt sich interessanterweise manchmal auch so eine sogenannte geistliche Müdigkeit. Da gibt es einen müd gewordenen Missionseifer beispielsweise oder einen müd gewordenen Bekennergeist, eine müd gewordene Spiritualität, das heißt, man verschläft morgens seine stille Zeit, die Zeit mit dem Herrn. Es gibt ein müde gewordenes Gemeinschaftsleben. Man spricht dann immer wieder von der Gemeinschaft und wie wichtig Gemeinschaft ist. Und es wird oftmals gesagt, aber gelebt. Somit sind wir bei diesem letzten Thema für diesen Morgen angelangt, diese Predigtreihe. Und ich möchte das Thema mal folgendermaßen umschreiben. 4 Vitaminpillen gegen ein müde gewordenes Gemeinschaftsleben. Wir haben den Predigttext schon gehört. Er ist ja an die Hebräer adressiert. Und bevor ich ihn nochmal lese, ganz kurz zur Information. Die Hebräer, das waren Leute, die, als sie zum Glauben kamen, so richtig frisch, dynamisch und fröhlich mit dem Herrn unterwegs waren. Leidenschaftlich, sie haben Leiden und Kämpfe auf sich genommen für den Herrn. Und so im Laufe der Zeit, der Jahre, sind sie geistlich eingeknackt, müde geworden. Und deswegen musste der Schreiber an die Hebräer folgende Worte schreiben. Und ich möchte sie einfach nochmal vorlesen. Diesmal lese ich nach der Übersetzung von Martin Luther. Dort heißt es, und lasst uns aufeinander Acht haben und anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag des Herrn naht. Ich bin nun wirklich kein Arzt, aber ich habe mir gedacht, ich möchte Ihnen heute Morgen 4 Vitaminpillen mit auf den Weg geben, die uns helfen können, bei diesem Thema geistlich nicht müde zu werden. Und es orientiert sich ganz einfach am Text, da gibt es 4 schöne Verben und über diese 4 Verben möchte ich einfach etwas sagen. Erstens Vitamin A. Lasst uns einander im Auge behalten. So schreibt der Schreiber dort an die Christen damals. Da gibt es ein griechisches Wort, das bedeutet so viel wie aufmerksam aufeinander schauen. Also genau hingucken, beobachten, im Sinne von wahrnehmen. Das mache ich beispielsweise auch, dass ich gucke, okay, wer ist gerade am Abnicken, wer guckt die Decke an, wer lächelt mich an, wer schaut grimmig, nachdenklich, müde. Das meint das, aufeinander schauen, aufmerksam. Im weltlichen Sinne kann das Wort auch auskundschaften und spionieren bedeuten. Aber es wird durchaus sehr positiv gebraucht in der Bibel. Also bedenken wir bitte nicht, wenn wir das jetzt hören, dieses Vitamin A, aufmerksam aufeinander gucken, da kommt vielleicht so der Kontrollgeist einer Mama, die dann schön guckt, wann der Sohn immer nachts heimkommt und spioniert, was treibt er, welche E-Mails schreibt er und welche Freunde hat er bei Facebook. Oder Freundinnen. Dem Schreiber hier, dem geht's ganz eindringlich darum, dass man sich gegenseitig als Christen im Auge hat, im Visier hat, aufeinander Acht hat. Und es hat wahrlich nichts mit Kontrolle zu tun und auch nicht darum, dass ich das Haar in der Suppe bei jedem anderen finde. Ganz sicher nicht. Und wenn wir ganz ehrlich sind, so tut es uns doch immer wieder gut, wenn jemand auch auf unser Leben schaut. Wenn jemand in unser Leben auch hineingucken darf. Derjenige, der seine erste Fahrstunde macht, der hat es auch bitter nötig, dass der Fahrlehrer gut mitguckt an der Kreuzung, kommt da jetzt ein Auto oder nicht. Denn in der Regel ist man da am Anfang sehr unsicher. Ein Schüler, der Probleme in der Schule hat, der braucht in der Regel auch eine Mama oder einen Papa, der über die Hausaufgaben drüber guckt, wenn er lernschwach ist. Als ich mir mein erstes Auto gekauft habe, war ich heilfroh, dass ich einen Onkel hatte, der Dekra-Sachverständiger ist, der sich mit solchen Dingern und Objekten auskennt und der darauf aufpasst und drauf guckt, dass ich mir keinen Schlamm kaufe, dass ich nicht über den Tisch gezogen werde. Und in geistlichen Dingen ist es haargenauso. Haargenauso. Wir brauchen Menschen, die auf uns Acht haben, die drauf gucken, die liebevoll drauf gucken. Neubekehrte beispielsweise. Leute, die sich dafür entscheiden, Jesus ihr Leben anzuvertrauen. Jesus im Herzen zu tragen, ihm zu dienen, ihn zu lieben. Und da braucht es geistliche Väter und Mütter, die damit hingucken und aufmerksam sind. Was braucht dieses kleine Pflänzlein im Moment? Was tut dem gut? Und ich glaube auch so der jungen Generation da oben, hallo, der tut's auch nicht schlecht, bei den Weichenstellungen des Lebens jemanden zu haben, der manches Mal mit drauf guckt, in welche Richtung man geht, welchen Weg man einschlägt und der gegebenenfalls auch mal die Flagge hisst, die Stimme erhebt und seinen Senf dazu gibt. Und ich meine das jetzt nicht negativ, sondern der da mitdenkt und vielleicht sagt, hey, ist das der richtige Weg für dich? Verrennst du dich da vielleicht nicht? Und uns allen tut's gut, wenn wir Menschen haben, die auch auf unser geistliches Leben mit Acht haben. Derjenige, der gefallen ist, gestrauchelt ist, der gesündigt hat, dem tut's auch gut, wenn er jemanden sein Herz öffnen kann und da jemand hinsieht und es dann auch jemand dem Herrn hinbringt, im Gebet. Und es ist so vorteilhaft, wenn wir einen Kreis haben, einen vertrauten Kreis, einen Hauskreis, einen Gebetskreis oder ähnliches, wo man mit geistlichen Augen aufeinander Acht hat. Wo es den Leuten nicht egal ist, wie es mir geht. Die mich nicht übersehen, sondern die aufmerksam hingucken. Und wir werden ja von unserem Umfeld ja dahingehend manipuliert, sage ich mal, dass die Gesellschaft uns immer wieder eintrichtert, guck nach dir selber. Schau nach dir, nach deiner Karriere. Guck, was dir gut tut, deine Entwicklung. Das steht zu dem, was hier uns der Schreiber im Hebräerbrief sagt. Habt aufeinander Acht. Steht euch nicht gleichgültig gegenüber. Macht die Augen auf. Schau hin. Seid verantwortlich füreinander. Was bedeutet das? Und ich möchte da einen kleinen Abschweifer machen ins Alte Testament und uns einfach mal das Leben und die Aufgabe eines Priesters vor Augen führen. Ein Priester, die levitischen Priester, die waren aufgrund von ihrer Familienzugehörigkeit und ihrer besonderen Weihe dazu bestimmt, damals im Volk Israel Gottesdienste zu leiten, das Volk zu segnen, den Willen Gottes zu deuten, Menschen zu unterrichten. Aber ganz wichtig war es auch für die Priester, sie haben das Volk vor Gott gebracht. Und sie haben sie symbolisch auf ihrem Herzen getragen. Hier sehen Sie ein Bild von dem hohen Priester. Und dort heißt es mal, im 2. Mose 28, der hohe Priester, der sollte zwei Onyxsteine auf den Schulterteilen des Schutzes mit den eingravierten Namen der Söhne Israels tragen. Und das finde ich eine sehr schöne Symbolik. Der Priester trägt seine Mitgenossen mit auf seinem Herzen, symbolisch mit 12 Steinen. Und es war schon auch eine Last, 12 Steinchen da so auf seinen Schultern zu tragen. Und er hat sie vor Gott gebracht. Herrlich. Und im Neuen Testament wird diese Priesterfunktion auf alle Christen übertragen. Das schreibt ja mal Petrus. Und Luther nennt es dann das Priestertum aller Gläubigen. Das heißt, wir sind alle aufgefordert, Priester zu sein, füreinander und miteinander. Diese Sonderfunktion der Priester ist nun vorbei. Der Spezialstatus. Und das heißt dann auch, dass ich meine Geschwister, die Brüder und Schwestern im Herrn mittrage. Ihre Lasten, ihre Freuden. Dass ich meine Mitmenschen vor Gott bringe. Acht habe auf sie. Gute Worte über sie ausspreche. Das ist Segnen. Aufmerksam hingucken. Und wenn wir da auf Jesus schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, dann sehen wir da das Paradebeispiel, wie er die Menschen sieht, wie er Acht hat auf die anderen. Beispiel, er sieht sein Volk, das wie Schafe ohne Hirten umherirrt. Er sieht den Betrüger Zachäus auf dem Baum sitzen, schon von der Ferne. Er sieht den Petrus zum ersten Mal und er sieht sein Potenzial. Du sollst nicht mehr Simon heißen, sondern Petrus, Kephas, Stein, Fels. Er sieht aber auch den Petrus dann an, als er versagt hat und als er bitterlich weint und in der Ecke sitzt, da heißt es im Lukas-Evangelium, und Jesus sah ihn in die Augen. Das ist dieses liebevolle Achthaben aufeinander. Und wenn wir jetzt in der Passionszeit stehen, wen sieht Jesus in dem tiefsten Moment seines Leidens und seiner Verlassenheit vom Vater? Sieht er sich? Er sieht auch noch rechts den Schächer neben ihm und bietet ihm das Paradies an. Wahrlich, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Jesu Verantwortungsbewusstsein ging sogar so weit, dass er sein Leben dafür gegeben hat. Wow. Und weil auch wir verantwortlich füreinander sind, kann und will ich nicht wegsehen, wenn es einem Bruder oder einer Schwester schlecht geht, wenn sich da einer verrennt. Das sage ich nicht, das ist nicht mein Bier, es juckt mich nicht, sondern da möchte ich, da leide ich mit. Er ist mir nicht egal. Ich mische mich ein. Das ist unsere Verantwortung auch als Christen. Ich schaue aufmerksam hin. Ich nehme positive, negative Charakterentwicklungen wahr. Und die gibt's ja wahrlich auch in unserem Leben. Vielleicht ist es dran, das mal jemandem zu sagen, positiv wie vielleicht auch ermahnend. Weil wir verantwortlich füreinander sind, können wir auch von den Wildgänsen lernen. Wildgänse, was können wir denn da lernen? Das haben Biologen herausgefunden, wenn eine Gans, wenn sie unterwegs sind in der Luft und fliegen, wenn da eine krank ist und verwundet ist, dann nehmen das die anderen Gänse wahr. Und es ist sehr interessant, das zu beobachten, dass zwei andere Gänse dann mit dieser kranken Gans und der verletzten Gans aus der Formation ausbrechen und diese kranke Gans zum Boden begleiten, ihr helfen und sie beschützen. Und die bleiben dann so lange bei dieser kranken Gans, bis die wieder fit ist. Und dann versuchen sie wieder Anschluss zu finden an die Formation oder sie suchen sich eine neue Gänseformation. Ist doch nicht schlecht, hm? Wenn wir so auch von den Gänsen lernen, was es heißt, aufeinander Acht zu haben, aufmerksam hinzugucken. Ich weiß ja nicht, ob Sie schon mal aufmerksam jetzt Ihren Nachbarn beobachtet haben heute Morgen, wie es dem vielleicht so gehen könnte. Das fängt ja damit schon an. Daher Augen auf. Und Vitamin A sollte auch übrigens ganz gut sein für die Augen, habe ich mal gehört. Nur so. Von daher zum Mittagessen viel Karotten, Karottensaft, das tut den Augen gut. Kommen wir zu Vitamin B gegen die Gemeinschaftsmuffel und müde gewordenen Gemeinschaftsmenschen. Lasst uns einander motivieren. Wörtlich steht da, lasst uns einander anreizen und anspornen. Es geht um einen Ansporn in der Liebe, einen Anreiz zur Liebe und zu guten Werken. Und da muss der Leser schon auch auf eines zurückgreifen. Er weiß, dass die Christen damals schon wirklich Großartiges geleistet haben. In diesen frühen Tagen, das können wir in Kapitel 6 lesen vom Hebräerbrief, Kapitel 10, die haben viel durchgemacht, diese Leute. Und jetzt geht's darum, werdet nicht müde, werdet nicht matt, ihr Lieben. Auf geht's, Ansporn. Legt noch einen größeren Eifer an den Tag. Und das ist Bestandteil von der gelebten Gemeinschaft, dass wir uns einander anspornen. Denn je länger, je mehr wir dabei sind, auch unterwegs sind mit unserem Herrn, das ist die Erfahrung, umso müder werden wir auch. Das ist einfach so. Da fehlt manches Mal so vielleicht der frische Drive, die erste Liebe. Und da ist es wirklich nötig, dass wir uns als Geschwister anspornen. Wie kann das aussehen? Wie können wir einander anspornen zur Liebe, zu guten Werken, motivieren? Machen wir es wie die Pfadfinder? Jeden Tag eine gute Tat? Klingt eigentlich gut, oder? Oder klingt es eher so nach, krempel die Ärmel endlich hoch? Oder so die Bob, der Baumeister-Mentalität, yo, wir schaffen das. Ich weiß nicht, ob das so mit Anreizen zur Liebe gemeint ist. Oder probieren wir es mit diesem Eseltrick. Hängt ihm die Karotte vor die Nase und er erwischt sie nie und es spornt ihn an. Ehrlich gesagt ist sowas höchst manipulativ. Wenn ich von außen jemandem eine Motivation überstülpe und ihn zu etwas antreiben will, was nicht irgendwo in ihm entspringt. Wie sieht der Weg des Anreizens und Anspornens aus? Von außen nach innen? Ich würde sagen, nein, von innen nach außen. Man kann nicht zur Liebe befehlen. Lieb doch endlich! Tu was Gutes! Das ist der falsche Weg, das ist der Holzweg. Es braucht eine innere Überzeugung. Die Schiene der Aufforderungen und Appelle scheint wirklich nicht der richtige Weg zu sein. Ich sag mal, wer selbst von Jesus motiviert ist, der kann andere motivieren. Und wer selbst von Jesus ergriffen ist, der kann auch nach anderen greifen und sie mitnehmen. Wer selbst gerettet ist, der will auch andere retten. Das hat auch schon unser Gründer Heinrich Körber gesagt. Gerettet sein gibt Rettersinn. Wer selbst für Jesus brennt, der kann andere mit diesem Liebesfeuer anstecken. Aber dazu muss ich brennen. Von daher ist es an sich falsch, wenn man einen Hund zum Jagen tragen muss. Dann ist irgendetwas schiefgewickelt. Von daher setzen wir uns doch nur lang genug dem verzehrenden Feuer Gottes aus. Und wir werden merken, wie uns dieses Feuer der Liebe Gottes weich macht, wie es uns eine Ausstrahlung gibt, eine Wärme gibt, die mitreißend ist, die uns aber auch gleichzeitig antreibt. Ja? Das Feuer unterm Hintern möchte ich mal so gebrauchen, nicht, soll uns nicht verbrennen, sondern uns liebevoll anspornen. Denn Gott bewegt und motiviert, Heiliger Geist inspiriert, Jesus bewegt. Und wenn das die Grundlage ist, dann wird es uns auch gelingen, andere mitzureißen, zu motivieren. Das ist übrigens auch das Prinzip von Jesus selbst. Was macht er? Als er seinen Jüngern klar machen wollte, hey, dient einander. Er wäscht ihnen erstmal selber die Füße. Und dann sagt er, okay, euch habe ich ein Beispiel gegeben und jetzt macht's auch so. Das ist nicht nur Befehlstun, macht mal. Und er lehnt sich zurück, sondern er gibt dieses Beispiel selbst. Gelebte Liebe steckt immer an. Das ist wie ein Strom, der mitreißt. Da kann man gar nicht anders wie, wow, sich mitreißen zu lassen. Ricarda Huch hat mal gesagt, Liebe ist das Einzige, was wächst, indem wir es verschwenden. Das wächst, es wird mehr, wenn wir lieben, wenn wir das leben. Und die überträgt sich dann ganz von alleine auf andere. Da muss ich auch keine großen Anstrengungen damit verbringen. Jim Elliot war beispielsweise einer, dem das irgendwie geschenkt worden ist. Ich weiß nicht, sein Lebensbild, die Geschichte ist ja durchaus bekannt. Er hatte dieses Vertrauen, dieses Anliegen, diese Auka-Indianer in Lateinamerika auch mit dem Evangelium zu erreichen. Und viele Leute haben ihn und das Missionarsteam damals gewarnt und gesagt, hey, das ist ein Selbstmordkommando, das macht man nicht. Aber er hat es im Vertrauen, in der Kühnheit, im Glauben getan und ist da losmarschiert. Und wir wissen, dass er auch ja, in den 60er Jahren dann den Märtyrertod gestorben ist. Und interessanterweise hat sein Vorbild und sein Leben eine Welle losgestoßen, dass hinterher unheimlich viele junge Menschen sie gesagt haben, jawohl, wir wollen uns auch wie er dem Herrn zur Verfügung stellen und Werkzeug in seiner Hand sein. Das ist ihm geschenkt worden. Und das können wir übrigens auch von unseren Wildgänsen lernen. Da komme ich auch wieder zurück. Eine Wildgans erzeugt mit jedem Flügelschlag einen Auftrieb für den anderen, der direkt hinter ihr fliegt. Lasst uns in diesem Sinne Wildgänse sein, ja? Die sich anspornen, ja? Kräftig vorleben, vormachen, und das steckt an. Das gibt Kraft auch für den anderen. Und die Biologen haben auch herausgefunden, dass diese Gänse, wenn sie sich auch so anordnen und so fliegen, 71% schneller fliegen können als alleine. Auch interessante Beobachtung. Also was bedeutet nun Vitamin B ganz konkret? Wenn wir aufgefordert werden, einander anzureizen, einander zu motivieren, dann heißt es, glaube ich, in erster Linie, dass wir nach unserer eigenen Motivation schauen. Das ist das Geheimnis des Anreizens, des Ansporns. Und wenn es uns an Liebe mangelt, dann setzen wir uns doch dem aus, der die Liebe ist und der die Liebe reichlich gibt. Und wenn es uns an Geduld mangelt, dann gehen wir zu dem, der die Geduld in Person ist. Lebe das, wovon du überzeugt bist. Lebe das, was du glaubst. Lebe das, was Gottes Wort dir sagt. Und das wird andere mitreißen. Das wird andere anspornen. Heinrich Körber hat diesbezüglich mal einen sehr, sehr kantigen Satz gesagt. Er sagte, man verstockt sein Herz auch damit, wenn man als Christ sich auf christlichem Wissen ausruht. Man verstockt sein Herz auch damit, wenn man als Christ sich auf christlichem Wissen ausruht. Also lassen wir es doch auch konkret werden, zu lieben. Wir wissen ja selbst, was uns gut tut, und da brauche ich keine Beispiele zu bringen, wie Liebe konkret aussehen kann. Tun wir doch das auch, was uns gut tut, dem anderen. Da befolgen wir auch die goldene Regel. Unseren Kollegen, unseren Ehepartnern, unseren Familien, Brüdern, Schwestern. Da, wo wir eben stecken. Ein drittes Vitamin an diesem Morgen. Lasst uns einander nicht verlassen. Da spricht jetzt der Schreiber auf den Gottesdienstbesuch an. Und die Situation war ähnlich, oder die Situation war folgendermaßen damals. Es war zur Gewohnheit geworden für viele Christen, ja, die Gemeindeversammlungen nicht mehr zu besuchen, fernzubleiben. Warum? Das wissen wir nicht so ganz genau. Ob es Tendenzen der Spaltung gab, Zuspaltung gab, ob die Predigt zu lange war oder zu langweilig, wissen wir nicht. Ob das Lied gut zu modern oder zu altbacken war. Weil der Prediger nicht seelsorgerlich agierte, weil die Gottesdienstzeit so ungünstig war, weil sie schlichtweg keinen Bock hatten. Keine Ahnung. Der Fakt war, viele blieben weg. Viele kamen nicht mehr zu diesen Veranstaltungen. Und das lässt eine geistliche Grundhaltung erkennen, eine geistliche Müdigkeit. Und deswegen will der Schreiber auffordern, komm, bleibt nicht weg, verlasst die Versammlungen nicht. Er kennt dieses geistliche Gesetz. Dieses geistliche Gesetz, je mehr du Abstand nimmst von einer christlichen Gemeinschaft, von einer Gemeinde, umso müder, umso leerer, umso trockener, umso geistloser wird dein Leben im Laufe der Zeit. Wenn du dich von dieser Quelle entfernst, wenn du dich von anderen zurückziehst, dann wirst du im Laufe der Zeit müde und trocken. Das ist auch in der Natur so. Je mehr du eine Pflanze nicht mehr Wasser zuführst, umso trockener wird sie. Aber wenn du mit Gott im Saft des Lebens, das heißt mit der Gemeinschaft, von dieser Gemeinschaft dich nicht losreißt, dann wird etwas fließen, rausfließen, dich lebendig halten, frisch halten, wach halten, und du wirst nicht eindösen. Aber wer sich der Gemeinschaft entzieht, braucht sich nicht zu wundern, wenn es geistlich bergab geht. Das ist so. Wenn wir die Person von Judas uns vor Augen führen, das war ja auch in der Tageslese in der letzten Woche dran, dort heißt es, als er den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus und es war Nacht. Das heißt, wer die Gemeinschaft verlässt, der begibt sich immer in die Nacht. Weg von Jesus heißt immer Nacht, Finsternis, Dunkelheit, heißt letztlich auch Tod. Und die Kräfte des Bösen, die zielen immer darauf ab, dass wir die Gemeinschaft, die Nestwärme verlassen. Und wenn ein kleines Küken aus dem Nest zu früh das Nest verlässt, dann stürzt es ab. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einander nicht verlassen, diese Nestwärme. Und deswegen ist Gottesdienstbesuch und Gemeinschaftsbesuch eigentlich nicht eine Frage meines Willens und meiner Lust, sondern es ist eine Selbstverständlichkeit, weil ich sage, das hält uns zusammen. Das hält uns frisch und wach und das brauchen wir. Ich weiß nicht, wie das heute Morgen für Sie ist, wie Sie das so hören. Vielleicht sind Sie dabei, sich innerlich abzunabeln, abzuseilen. Dann hören Sie doch vielleicht diesen liebevollen Ruf, dran zu bleiben, nicht wegzubleiben. Es gibt immer Gründe, wegzubleiben. Es steht so viel auf dem Spiel. Und vielleicht halten Sie mal einen Augenblick inne und überlegen mal, welches Gesicht vermissen Sie eigentlich hier im Gottesdienst schon lange oder welches Gesicht haben Sie schon länger nicht mehr gesehen? Haben wir noch so einen Blick? Mal zu gucken, wer ist schon länger eigentlich nicht mehr da? Vielleicht kann es ja dann bedeuten, dass man mal wieder anruft oder eine E-Mail schreibt, einen Brief schreibt und fragt, hey, ich hab dich vermisst. Nicht nach dem Motto, komm mal wieder, du musst. Nein. Dein Platz ist leer geblieben, schon seit ein paar Wochen im Gottesdienst. Und vielleicht spornen wir uns da an und motivieren uns. Eine letzte Vitaminspritze gegen ein müde gewordenes Gemeinschaftsleben. Ich hoffe, ihr seid noch nicht müde geworden. Diesen Morgen lasst uns einander ermahnen. Und da ist auch das griechische Verb sehr, sehr vielseitig. Das kann alles Mögliche bedeuten, wie herbeirufen, einladen, bitten, aufrufen, zusprechen, trösten und ermahnen. Und bei den Christen hat sich auch ein anderes Phänomen eingeschlichen damals. Für sie war dieses Wiederkommen Jesu, das am Anfang für die erste Generation der Christen so nah war, das ist irgendwie so in die Ferne geraten. Die haben es irgendwie vergessen, dass der Herr mal wiederkommen könnte. Diese Naherwartung, die war weg. Und somit sind sie müde geworden. Und über diese Warterei sind sie eingepennt. Wie gefährlich eine geistliche Schläfrigkeit sein kann, macht auch Jesus deutlich. 10 Jungfrauen. 5 von denen knacken ein. Und sie verpassen das Eigentliche, die Ankunft des Bräutigams. Es gibt da auch ein zu spät und die Party haben sie verpennt. Die Vereinigung von Braut mit Bräutigam und dann waren die Schotten dicht. Und es geht auch uns so, dass wir zu schnell dieses Ziel, dass der Herr auch wiederkommt und dass wir auf eine Ewigkeit zu hinleben, dass wir das vergessen, aus dem Blick verlieren. Und deswegen haben wir es nötig, dass uns jemand da auch ermahnt. Jetzt nicht so von oben herab, mach mal und du musst, sondern liebevoll. Komm, lass uns Kurs halten. Ich hatte einen Freund in meiner Teenie-Zeit. Wir hatten einen CD-Laden damals gegründet, einen christlichen Bücherladen, und haben überall CDs verkauft, auf vielen Konzerten. Und da waren unsere Wochenende immer damit gefüllt, dass wir zu verschiedenen Konzerten gefahren sind, einen CD-Tisch aufgebaut haben und dann mitten in der Nacht wieder zurückgefahren sind. Und das waren meistens die sonntäglichen Frühmorgenstunden. Da ging es immer 3, 4, 5 Uhr erst wieder zurück. Und je nachdem, wo wir waren, das war wirklich hart. Und mein Freund und Kumpel, der saß dann immer im Auto, und man kann sich's vorstellen, der wurde müde, enorm müde. Und er hat dann mir immer die Aufgabe gegeben, hey, halt mich wach. Und dann immer wieder, wenn ich ihn beobachtet habe, dass seine Augen schon so, ja, der Röhrenblick, so am Eindösen war, dann habe ich wieder, hey, auf! Manchmal habe ich ihm auch einen Hieb in die Seite gegeben und er hat mich sogar gebeten, ihm auf dem Oberschenkel mit einer Faust draufzuschlagen, damit immer wieder ein bisschen Adrenalin hochkommt, damit er nicht einknackt. Und erstaunlicherweise hat er meine Mahnrufe und Weckrufe nie negativ interpretiert. Er war sogar froh und dankbar. Wenn wir doch auch so dieses Ermahnen verstehen würden, dass wir Kurs halten, nicht einknicken, abnicken, eindösen, sondern uns da auch ermutigen. Und darum geht es auch dem Schreiber. Ermahnt einander, ermutigt einander. In Kapitel 3 heißt es, ermahnt euch selbst alle Tage. Das haben wir anscheinend nötig. Die Wildgänse machen das auch so. Wildgänse, lernt von denen. Wenn die in der Formation fliegen, dann machen die ein Geschrei, um die vorderen Leiter, Tiere oder die fliegenden Tiere bei gleichbleibender Geschwindigkeit zu ermutigen. Also die schreien und blöken, ich weiß nicht, wie das klingt und tut, aber irgendwie scheint es so anzukommen, dass sie sich ermutigen, die Geschwindigkeit zu halten und am Ziel anzukommen. Und wir müssen lediglich nur darauf aufpassen, dass unsere Schreie, ja, ermutigend ankommen. Ermahnen kann ja auch sehr schnell einen negativen Touch haben. Aber wenn sie auf der Augenhöhe geschieht, bin ich fest davon überzeugt, und das erlebe ich recht oft, wenn ein liebevolles Ermahnen auf einer Augenhöhe geschieht, ist in der Regel mein Gegenüber sehr dankbar dafür, dass man ihm das vielleicht auch mal sagt. Lasst uns also wie die Wildgänse fröhlich schreien und uns gegenseitig auf Kurs halten. Das war Ankommen. Ich schließe 4 Vitaminpillen gegen ein müde gewordenes Gemeinschaftsleben. Nimm sie nur regelmäßig ein. Und zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie nicht Ihren Arzt oder Apotheker, sondern Jesus Christus höchstpersönlich. Amen.
Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org. Die Liebenzeller Mission produziert ebenfalls das Fernsehmagazin Weltweit am Leben dran. Informationen zur Sendung und zum Empfang gibt es unter www.weltweit-magazin.de.